Wir kommen nicht drum herum. Wir registrieren inzwischen in Deutschland den dritten Tag in Folge steigende Inzidenzen. Vor etwa 3 Wochen hatten wir hier die Frage gestellt, verdirbt uns die Delta-Variante den Sommer? Stehen wir vor einer vierten Welle? Christian Drosten hat gesagt, nein, vielleicht, aber von einer vierten Welle wollte er nicht sprechen.
Das ist auch eine der anderen großen Herausforderungen bei der Einschätzung der Gesamtsituation, dass wir einfach diesen Zusammenhang zwischen Fallmeldung und Krankheitsschwere mehr und mehr verlieren.
Der Begriff, den er ausgewählt hat, lautet Laborwelle, meint eine steigende Anzahl Neuinfektionen, ohne allerdings überwiegend schwere Verläufe. Müssen wir uns nicht vielleicht doch ernsthaft Gedanken machen, neue Faktoren, Parameter einzuführen als einfach nur die 7-Tage-Inzidenz? Denn was sagt es denn, wenn wir steigende Ansteckungszahlen haben, aber niemand davon überhaupt schwer erkrankt oder nur ein Bruchteil? Darüber sprechen wir heute mit dem Virologen Hendrik Streeck und haben dann am Ende noch einen leicht feuilletonistischen Blick auf die deutsche Impfkampagne mit den Role Models Rainer Kallmund, David Hasselhoff oder auch Uschi Glas. Freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 12. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Legen wir direkt los, denn ich habe aktuell echt viele Fragen, kann mir vorstellen, Sie, die gerade zuhören, auch. Deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Virologen an Bord haben, der zwar auch manchmal kritisch gesehen wird in der Corona-Zeit, wer wird das nicht, aber auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, sehr oft sehr richtig lag mit seinen Prognosen. Zum Beispiel, was die Saisonalität von Covid angeht. Er war im Grunde der Einzige, der im Frühjahr gesagt hat, ruhig bleiben Leute, im Frühsommer wird es besser. Freue mich also auf den Bonner Virologen und sage Hallo Hendrik Streeck.
Hallo Herr Krobock.
Herr Streeck, die Neuinfektionen gehen jetzt den dritten Tag in Folge wieder hoch. Heute plus 50% im Vergleich zu vergangenem Montag. Immer noch auf niedrigem Niveau, muss man sagen. Aber Delta macht da inzwischen über 2/3 aus. War es das jetzt erstmal auf lange Sicht mit sinkenden Zahlen und Entspannung?
Ja, das ist natürlich sehr schwer vorherzusehen. Ich denke, sind verschiedene Faktoren, die gerade eine Rolle spielen. Wir haben ja sehr viel geöffnet, sehr schnell und vielleicht ein bisschen dabei auch die Pandemie vergessen. Und es ist leider so, also die Pandemie ist eben nicht vorbei und wir können uns immer noch infizieren. Wir haben Saisonalität und Impffortschritt, aber das leider noch nicht genug, dass wir es dauerhaft stabil unten halten können. Delta spielt natürlich auch eine Rolle, dass hier, weil sie Delta hat eine höhere Übertragbarkeit. Aber ich denke, oder wie gesagt, man kann es nicht wirklich vorhersagen, aber ich glaube, es wird sich auf ein bisschen höherem Niveau jetzt wieder einpendeln. Aber wir können uns jetzt darauf vorbereiten, wie wir im Herbst damit umgehen, weil wir natürlich im Herbst wieder mit einem deutlichen Anstieg rechnen müssen. Den ersten Anstieg erwarte ich mit der Öffnung der Schulen und dann aber einen richtigen Anstieg wieder dann im Herbst und Winter.
Die große Frage, ich habe das ganz zu Beginn, das haben Sie jetzt nicht gehört, schon erwähnt, ist ja, ob wir es jetzt überwiegend bei den Neuinfektionen mit nicht so schwerwiegenden Verläufen zu tun haben werden, weil ja eben auch viele geimpft sind. Christian Drosten hat das hier an gleicher Stelle in der Sendung vor 2,5 Wochen nicht vierte Welle nennen wollen. Er hat gesagt, wenn überhaupt, dann nenne ich es mal Laborwelle. Wovon gehen Sie da aus?
Also ich denke, durch die vermehrte Impfung werden wir eine Abkopplung der Anzahl schwerer Erkrankungen von den Meldeinzidenzen beobachten. Mhm. Also die relevanten Größen für den Arzt am Ende sind ja, ob die Leute schwer krank sind oder auch Folgeerkrankungen kriegen oder aber nicht, ob da ein Virus noch im Rachen ist. Und darum haben wir ja auch schon im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass wir uns eigentlich von diesen Meldeinzidenzen trennen müssen, sondern die Hospitalisierungsrate ins Zentrum stellen müssen, vielleicht sogar die Anzahl der Neuaufnahmen auf den Intensivstationen. Das ist was anderes als die Belegzahlen der Divi, sondern wie viele Menschen auf die intensivmedizinischen oder medizinischen Bedarf brauchen. Und da hat ja Jens Spahn auf Twitter gestern oder vorgestern angekündigt, dass er das auch genauer in Zukunft erfassen wird.
Ist es das, was jetzt Hospitalisierungsrate genannt wird, um da die Begriffe mal unter einen Hut zu kriegen?
Genau, also und das besagt eigentlich ja nur, wer von dem SARS-CoV-2-Infizierten, also die Covid-19 haben, krankenhausmedizinische Versorgung bedarf.
Das heißt aber dann letztlich auch, dass auch Inzidenzen durchaus hochgehen könnten, ohne dass wir uns da große Sorgen machen müssten. Also wäre jetzt auch Ihr Vorschlag, auch wir Medien, die ja jeden Morgen fleißig allesamt Zahlen vermelden, und zwar Inzidenzen, auch wir sollten die vermeldeten Parameter dringend ändern?
Ich sehe das als entscheidend an, weil wir sehen diese Abkopplung zwischen Meldeinzidenz und der, ja, wie viele Menschen eigentlich wirklich krank werden, sehen wir zum Teil schon in Großbritannien. Wir haben einen deutlichen Anstieg in Großbritannien von den Infektionszahlen.
Der uns Angst macht, leichten, wenn wir es beobachten. Ne?
Der uns Angst macht, ja. Genau. Ja, also 30.000 sind die ja ungefähr Neuinfektionen pro Tag. Das ist schon ein deutlicher Anstieg. Aber wir sehen nur einen leichten Anstieg in der Hospitalisierungsrate. Also wie viele Menschen krankenhausmedizinische Versorgung brauchen. Das zeigt, die Impfungen wirken dort. Mhm. Und Daher ist der untere Faktor viel wichtiger im Auge zu behalten, weil wenn ein, jetzt sage ich das mal ganz salopp, ein geimpfter Virus im Rachen trägt oder nicht, ist am Ende für uns nicht mehr so entscheidend.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, wenn wir auf England schauen, viele Neuinfektionen sind da nicht gefährlich. Wie ist das denn? Ich bin jetzt zum Beispiel auch doppelt geimpft und habe jetzt auch in meinem Kopfpass stehen, dass ich jetzt theoretisch mich dann überall damit einloggen kann und so weiter und so fort. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dieser Delta-Variante trotzdem anstecke?
Wir haben erste Daten, also es gibt eine Publikation dazu, die sagt, dass bei einer 20-prozentigen Impfrate die Infektion unter Ungeimpften halbiert wird, aber trotz allem noch Infektionen stattfinden können. Es bedeutet einfach, der Impfstoff, wenn wir uns darauf besinnen, warum dieser Impfstoff eigentlich entwickelt wurde, er schützt vor einem schweren Verlauf. Aber man kann sich nicht darauf berufen, dass es ja eine Herde jetzt um einen gibt, die geimpft ist und man dadurch das Virus nicht mehr kriegen kann.
Aber dennoch nochmal die Frage, ich habe eine Wahrscheinlichkeit, trotz doppelter Impfung mich immer noch anzustecken, es wird dann nur nicht mehr so gefährlich.
Ja, das stimmt. Also es gibt eine, wie hoch die ist, das können wir nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit, sich trotzdem anzustecken. Mhm. Wir sammeln an der Uni Bonn im Moment Fälle von Personen, die sich trotz doppelter Impfung infiziert haben, um auch zu verstehen, warum die sich infizieren. Wir haben auch einige wenige Fälle von Geimpften, die dann doch ja deutlich krank geworden sind, aber nicht so schwer krank, dass sie eine intensivmedizinische Versorgung brauchen.
Aber auf der anderen Seite, nehmen wir mal, ich würde es vielleicht auch gar nicht merken. Es gab jetzt auch eine ganz große Studie hier an der Uni Mainz, wo festgestellt wurde, wahnsinnig viele Leute haben Corona gehabt, haben es aber überhaupt nicht gemerkt, aber haben natürlich dann auch Viruslast womöglich gehabt. Wenn ich es jetzt trotz meiner Impfung hätte, ne, und trage dann also Viruslast mit mir rum, ist es für mich selber nicht gefährlich. Aber für andere, für Nicht-Geimpfte, wäre es doch dann gefährlich, oder nicht?
Ja, also die Studie bei der Uni Mainz, das hat mich auch überrascht, dass sie, die hat ja eine Rate von über 40%
genau,
von Infektionen ohne Symptome gesehen. Wir hatten ja damals in Heinsberg nur rund 20%, also deutlich weniger.
Ja.
Aber wir nehmen im Moment schon an, dass auch asymptomatische Personen oder zumindest auch gelegentlich von Geimpften das Virus weitergegeben werden kann, wenn sie genügend Virus im Rachen bilden. Hm. Wir haben einen Fall, also man darf, muss immer aufpassen, von einzelnen Fallbeschreibungen dann auf das Große und Ganze zu schließen, aber wir haben in der Tat einen Fall von einem Arzt, der jung und fit ist, der hatte sich infiziert mit Corona, ist selber gar nicht mitgekriegt, aber wir konnten in seinem Rachen ganz hohe Werte von Virus nachweisen und er hat seine Familienmitglieder infiziert. Er hat selber nichts gemerkt.
Und aus NRW hören wir jetzt, da arbeiten Sie ja auch, dass in Städten mit einer Inzidenz unter 10 im Grunde von Armin Laschet, alle Beschränkungen aufgehoben werden. Die Leute freuen sich auch darüber, finde ich auch total nachvollziehbar. Aber wenn man jetzt diese Beispiele auf der anderen Seite nimmt, ne, dass sozusagen auch Geimpfte oder auch Infizierte trotzdem die Nicht-Geimpften anstecken können, macht es dann aus Ihrer Sicht trotzdem Sinn, an diesen Lockerungen und Privilegien für Geimpfte festzuhalten?
Ja, aber also das muss man auch nochmal deutlich sagen. Das sind ja Einzelfälle und es ist sehr viel seltener, dass das passiert. Also wir können noch keine Prozentsatz sagen, wie häufig überhaupt Geimpfte sich infizieren können und das Virus weitergeben können. Aber es ist um Meilen weniger als bei Ungeimpften. In NRW bei den Lockerungen, übrigens, ich war da nicht involviert, weil das gleich geisterte, dass das meine Idee wäre. Ich habe das auch nur aus den Nachrichten gehört. Aber da sind ja sehr viele Vorsichtsbarrieren aufgebaut worden. Erstmal, man kommt nur mit Impfstatus rein oder aber, wenn man getestet ist und das ab einer Inzidenz von 10, diese Lockerungen auch wieder zurückgenommen werden. Mhm. Es ist ein Versuch, dass man wieder langsam sich ans Leben im Sommer rantastet. Und ich bin überzeugt davon, dass solche Versuche auch nur im Sommer möglich sind im Moment. Und im Herbst wir da vielleicht wieder vorsichtiger sein müssen.
Mhm. Apropos Sommer. In vielen Urlaubsländern, ne, schießen die Infektionszahlen, gerade mit Delta, extrem in die Höhe. Spanien zum Beispiel, in den Niederlanden habe ich heute gesehen, sogar verzehnfacht im Wochenvergleich. Bringen wir das Virus dann jetzt alle aus dem Urlaub schön auch mit nach Hause, damit sich es hier im Herbst ordentlich ausbreiten kann?
Aber die Delta-Variante ist ja schon da. Also das jetzt irgendwie die Sorge zu haben, man bringt eine andere Variante rein, ist eigentlich sehr gering. Den Vorteil, den übrigens auch nochmal aufs Impfen dabei zu kommen, den wir durch das Impfen im Moment sehen, das ist eine sehr schöne Publikation, die gerade rausgekommen ist, dass sich weltweit die Variantenbildung in den Ländern am schnellsten abnimmt, wo am schnellsten geimpft wurde. Das heißt, je mehr wir weltweit impfen, desto weniger werden wir Varianten in der Zukunft sehen. Und das ist doch echt eine gute Nachricht und die auch zeigt, dass wir uns aus dieser Pandemie wirklich rausimpfen können.
Könnte ich jetzt gegenhalten. Wir hatten letzte Woche eine Sendung von der Kollegin Marie Löwenstein über Mutationen, zum Beispiel in Afrika. Da gibt es bis auf Südafrika noch kein einziges Land mit einer Impfquote von über 3%. Ne? Also,
ja, das ist aber, da fehlt, da muss der politische Wille da sein, dass wir auch wirklich weltweit genug impfen. Weil wir werden es nur schaffen, diese Pandemie zu beenden, wenn wir weltweit auch geimpft haben.
Herr Strick, was würden Sie im Moment empfehlen? Was wäre das Beste in der aktuellen Situation? Erstmal den Sommer genießen, trotzdem. Ne, ich höre das so ein bisschen raus, dass Sie sagen, die Lockerungen, die wir machen, sind Testverläufe, die müssen wir auch durchziehen. Kann ich jetzt auch persönlich gut nachvollziehen. Möchte ich auch gerne weiter im Biergarten sitzen und auch im Sommer an die Nordsee fahren. Aber was glauben Sie, was müssen wir denn jetzt tun, damit im Herbst nicht schon wieder der nächste Gong kommt?
Ja, also ich denke, es ist wirklich wichtig zu unterscheiden, dass man zwischen Herbst und Winter, ich habe das mal im Sommerreifen- und Winterreifen-Modus genannt, weil im Herbst und Winter werden wir uns wieder wahrscheinlich auch mehr wieder Maske und Hygieneregeln und so weiter gewöhnen müssen. Ich sehe es, das habe ich auch öfter gesagt, als sinnvoll an, wirklich auch einen interdisziplinären Pandemierat oder Expertengruppe zu haben, damit man einige der sehr schwierigen Fragen, die auf uns zukommen, Stichwort Schulen offen oder zu, Wechselunterricht, Hygienemaßnahmen in bestimmten Bereichen, das gemeinsam eruiert und dann Vorschläge macht. Ich denke aber auch, dass man Hygienekonzepte jetzt im Sommer testen muss, um zu sehen, wie gut sie funktionieren und dann vielleicht sogar zertifizieren, damit wir nicht mehr in einen Lockdown reinkommen, sondern dass man mit einem guten Hygienekonzept im Herbst und Winter auch getrost offen halten kann. Wir brauchen Impfkampagnen in meinen Augen, vor allem in sozial schwächeren Regionen. Ja. Weil
wie schaffen wir das? Stoff ist genug da.
Ja, also ich glaube, es muss vor allem niedrigschwellig sein. Wir müssen mit einem Impfbus oder ähnliches in solche Orte reinfahren, zusammen mit also verschiedensprachigen Ärzten und Pflegern, also die auch ein Vertrauen dort in der Bevölkerung haben, für die Impfung werben. Ich glaube, wir müssen mehr Aufklärung betreiben. Eine Impfkampagne ist für mich nicht nur einfach zu sagen, Ärmel hoch, sondern man muss erklären, was dieser Impfstoff eigentlich ist und warum er einen schützen kann. Und am Ende, glaube ich, müssen wir auch noch Testangebote, auch niedrigschwellig in diesen Bereichen jetzt ausbauen, eben im Hinblick auf den Herbst und potenziellen anstiegenden Fallzahlen.
Jetzt haben wir von BioNTech gehört, die haben mitgeteilt, schon nach einem halben Jahr lässt die Impfwirkung so ein bisschen nach. Da müsste dann so ein Booster her, so eine dritte Impfung. Wenn man jetzt all die im Frühjahr Geimpften nähme, würde das ja heißen, im Herbst, Winter lässt auch bei denen die Wirkung nach. Wie stehen Sie dazu?
Also BioNTech und Pfizer haben gezeigt, dass eine Booster-Impfung die Immunantworten noch höher bringt und das gegebenenfalls bei einigen Personen hilfreich sein kann. CDC, also Center of Disease Control in den USA, und die FDA, die amerikanische EMA, hat auch sehr deutlich bereits gesagt, dass eine Drittimpfung im Moment nicht zur Debatte steht für den für die allgemeine Bevölkerung, sondern aber, und ich glaube, da sind sich auch viele einig, die eine schlechte Immunantwort haben, die älter schon sind, also die ein sehr hohes Risiko haben, sich vielleicht im Herbst und Winter wieder zu infizieren, dass für die es sinnvoll ist, gegebenenfalls sinnvoll sein kann, eine dritte Impfung zu haben. Aber das ist nicht etwas, was für jeden Einzelnen im Moment ratsam ist. Es gibt ja Studien sogar, die zeigen, dass die Immunität vielleicht sogar ein Leben lang halten kann.
Sie haben es gesagt, Sie haben gerade eine Studie, wo Sie Leute sammeln, die quasi doppelt geimpft sind und trotzdem infiziert wurden. Hört sich auch sehr spannend an. Wann können wir da mit weiteren Ergebnissen rechnen?
Oh, bei der Studie weiß ich nicht, wann wir die herausbringen. Das müsste ich erstmal im Labor nachfragen.
Dauern, ja.
Aber wir haben jetzt 2-3 Studien gerade zusammengeschrieben, die wir gerade einreichen werden. Weil zum einen haben wir zum Beispiel endlich geschafft, die Kappensitzung mal aufzuarbeiten. Ist zwar schon länger her, aber es ist trotzdem eine spannende Studie geworden.
Dankeschön, Hendrik Streeck. Beste Grüße nach Bonn.
Vielen Dank.
Es liegt natürlich auf der Hand, wenn man dieser unangenehmen Delta-Variante, wenn ich das mal so sagen darf, beikommen will, dass das Impftempo eher nicht langsamer werden sollte, wie es aber leider seit Tagen passiert, sondern eher schneller. Ob man das mit Impfprämien erreicht, Menschen also belohnt und bezahlt dafür, dass sie mitmachen, auf dem Weg zu einer Art Herdenschutz, ja, könnte vielleicht klappen, und es wäre auszurechnen, was am Ende teurer wird, Impfprämien auszahlen oder, weil die Pandemie einfach nicht vorbeigehen will, dafür die Kosten zu tragen. Reden wir also mal über den Stand heute, die Impfkampagne, die Regierung gerade fährt. Und da sehe ich Menschen wie Rainer Kallmund, Ann-Sophie Mutter, Sepp Maier, Uschi Glas oder auch David Hasselhoff.
Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben zurück.
I, David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Knight Rider and the Berlin Wall. But I found freedom with vaccination. Airmail.
Oh. Wen erreicht man mit diesen Protagonisten? Freue mich darauf, darüber jetzt mit unserem Feuilleton-Redakteur Claudius Seidel zu sprechen. Grüß Sie, Herr Seidel.
Hi.
Herr Seidel, nehmen wir mal an, Sie wären impfunentschlossen. Würden Sie sich von einem dieser Vorbilder überzeugen lassen?
Ich kann mir natürlich nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass ich impfunentschlossen bin. Ich kann mir aber Leute vorstellen, für die zum Beispiel Günther Jauch und Uschi Glas absolute Autoritäten sind. Also da soll man mal nicht zu sehr den Feuilletonisten machen und sagen, oh, ästhetisch, lassen diese Spots und diese Bilder und Interviews sehr zu wünschen übrig. Worum es geht, ist ihre Wirksamkeit. Worum es wirklich geht, ist, gibt es jemanden, der sagt, wenn Uschi Glas sich impfen lässt, lasse ich mich vielleicht auch impfen? Meine Antwort darauf wäre, ja, solche Leute kann ich mir vorstellen. Und Günther Jauch wird ja eh von großen Teilen der Deutschen für den klügsten von allen gehalten. Insofern wäre ich der Letzte, der sich sozusagen über eine gewisse Piefigkeit, eine gewisse ästhetische Anspruchslosigkeit dieser Sachen lustig machen würde. Es ist mir schon klar, dass es natürlich coolere Sachen gibt. Und die sind sicher auch im Recht. Es gibt ja diese tolle französische Variante.
Ja.
Ein Paar, das schon mal so aussieht, wie man selber auch aussehen möchte.
Ja.
Sie küssen sich und die Schrift dazu sagt, es gibt erwünschte Nebenwirkungen. Oder es gibt diesen englischsprachigen, ich weiß gar nicht, ob er aus England oder Amerika kommt, einen unwahrscheinlich schönen, lustigen, lebensfrohen Clip, irgendwie eine Stranddisco oder so. Und lauter ältere Herrschaften lassen die Sau raus, zu glaube ich, ganz guter Musik, tanzen sie und machen rum, machen dann die Tür auf und gehen an den Strand. Und der dazugehörige Spruch heißt, glaube ich, die Nacht gehört den Geimpften. Das sind natürlich wesentlich coolere Sachen. Mhm. Ich würde aber immer sagen, sozusagen das eine ist nicht unbedingt das Gegenteil des anderen. Ich glaube, man muss beides machen. Mhm. Aber ansonsten kann ich, wie soll ich sagen, so eine gewisse Verzweiflung der Verantwortlichen. Die sehen, das Impftempo sinkt. Es muss aber gleich bleiben, damit wir die sogenannte Herdenimmunität erreichen, kann ich ganz gut verstehen. Und deswegen mag ich mich über diese spießigen Spots nicht wirklich lustig
machen. Na, wir wollen uns ja auch nicht lustig machen. Ich frage mich ja nur tatsächlich, diese, Sie sagen es, spießigen Spots, ich finde, das trifft es ziemlich ganz gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würden wir da von so einer Art ZDF-Traumschiff-Regisseur gemeinsam eingeschläfert. Aber Fakt ist ja, dass das deutsche Bildungsbürgertum in großen Teilen, die Älteren in großen Teilen geimpft sind. Wir haben noch große Lücken bei den Jüngeren, bei den sozial Schwächeren, bei niedrigerem Bildungsstand und auch bei Migranten, ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte, weiß nicht, ob Sie das anders sehen, an denen die Kampagne ja quasi glatt vorbeilaufen.
Ja, Ihr Verweis aufs ZDF ist insofern ganz gut, als, sagen wir mal, das Traumschiff und diese Kampagne letztlich vermutlich die gleiche Zielgruppe erreichen, nämlich, was weiß ich, die über 80-Jährigen. Und die sind ganz gut geimpft. Und das umgekehrt, die Spots, die ein bisschen mehr Schwung haben, ein bisschen cooler sind und ein bisschen mehr Sexappeal haben, natürlich, was weiß ich, die 25-Jährigen oder die 20-Jährigen besser erreichen. Da stimmt schon. Das ist vermutlich die beste Kritik an dieser Kampagne. Aber andererseits, wenn Sie eben vermutlich einigermaßen zu Recht sagen, die Gebildeteren, die in den Städten wohnen und so weiter, die sind zum großen Teil geimpft, dann muss man sagen, naja, an die richtet sich ja Uschi Glas auch nicht. Mhm. An die richtet sich ja, das sind ja vielleicht auch die Leute, die wissen, dass es unter Umständen Leute gibt, die noch klüger sind als Günther Jauch. Also auch insofern würde ich sagen,
gar nicht so schlimm alles.
Ich merke schon. Nicht so hirnrissig, sozusagen auf diese populären Leute zu bauen. Also ich bin einfach fest überzeugt, man muss das alles machen. Man muss das alles machen. Man muss die coolen Sachen machen und die spießigen Sachen.
Ja.
Wenn man viele Leute erreichen will.
Und am besten Prämien bezahlen. Da würden wahrscheinlich noch mehr dann auch kommen. Aber da möchte ich mir jetzt keine Meinung drüber bilden.
Das wirft natürlich Gerechtigkeitsfragen auf, weil ich hätte gezahlt dafür, geimpft zu werden.
Ich auch.
Und insofern fände ich es ein bisschen komisch, wenn jemand ein Elektroauto geschenkt bekommt oder so, oder eine Waschmaschine. Aber, und trotzdem würde ich sagen, Herdenimmunität ist im Zweifelsfall ein höheres Gut, also als Gerechtigkeit. Herdenimmunität ist das höhere Gut und tendenziell wirkt natürlich meiner Ansicht nach, ohne dass ich es beweisen könnte, wirkt das Versprechen auf künftigen Spaß, Vergnügen, Sex, Begegnungen, Nächte, wirkt natürlich am besten. Da haben Sie schon recht. Und da ist dann, wenn Uschi Glas durch München spaziert und irgendwelche Geschichten erzählt, wer nach dem Krieg gegen Kinderlähmung geimpft wurde, wirkt dann natürlich sozusagen ist jetzt nicht gerade das ganz große Vergnügens- und Sexversprechen. Das stimmt schon.
Ich mache es einfach mal so. Ich packe einfach die Links sowohl zur deutschen Impfkampagne als auch den französischen Spot mal in die Shownotes. Kann jeder mal angucken. Und wer noch nicht überzeugt ist vom Impfen, der hört uns wahrscheinlich auch nicht hier im FAZ-Podcast. Für Deutschland kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Von daher gucken Sie es einfach mal so an. Und Ihnen, Claudius Seidel, sage ich ganz herzlichen Dank.
Die Nacht gehört mir, ich bin geimpft.
Ja, Dankeschön.
Danke auch. Servus.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 12. Juli. Nehmen Sie das Gespräch gerade mit Claudius Seidel nicht überernst. Uns geht es einfach darum zu zeigen, wie wichtig es gerade jetzt ist mit dem Anstieg der Delta-Zahlen. Die Impfgeschwindigkeit weiterhin hochzuhalten und ob das mit so, ja, nennen wir es biederen Spots mit Uschi Glas oder David Hasselhoff tatsächlich funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Wir brauchen da doch eher Impfbusse in soziale Brennpunkte. Wir brauchen mehrsprachige Angebote und wir brauchen da einfach eine wirkliche Offensive. Denn es ist ein Wettlauf, das ist völlig klar, auch wenn wir inzwischen in Deutschland bei, ja, ich denke, es sind jetzt knapp über 40% Durchgeimpften, 42% Durchgeimpften sind. Da fehlen noch eine ganze Menge, nämlich mehr als die Hälfte. Und die Delta-Variante ist im Vormarsch. Die macht ja inzwischen schon mehr als 2/3 aller Neuinfektionen aus. Und dennoch, auch da müssen wir trennen. Neuinfektionen heißt nicht gleichzeitig schwere Verläufe. Hendrik Streeck hat es gesagt, Christian Drosten hatte es schon vor einigen Wochen hier bei uns gesagt. Wir brauchen neue Parameter, neue Faktoren. Auch wir Medien, das RKI, die Zahlen, über die wir jeden Tag reden und auf die wir schauen, die sollten sich verändern, sonst werden falsche Schlussfolgerungen getroffen und sonst gucken wir nur mit großen Augen nach England bei 30.000 Neuinfektionen und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn aber unter den 30.000 nur 30 echte Erkrankungen wären, ja meine Güte, dann hätte man es eben mit einer grippeähnlichen Erkrankung zu tun. Wir müssen da klarer trennen in Zukunft. Das wird jetzt die Aufgabe sein des Gesundheitsministers, des RKI, aber auch von uns. Wir nehmen das ernst. Machen Sie es gut. Schönen Abend.